Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge von Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg, und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe und auch aus Hamburg, und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
Heute haben wir uns mal wieder eine aktuelle Arbeit aus einem der renommierten Journals vorgenommen. Und zwar wollen wir sprechen über die Confidence-Studie, die in der Ausgabe vom 7. August 25 New England Journal of Medicine veröffentlicht worden ist. Und ich will euch kurz mal vorstellen, worum es da geht. Es geht um die Kombinationsbehandlung von Finerenone, einem nicht-steroidalen Mineralocorticoid-Antagonist, und Empagliflozin, einem SGLT2-Hemmer, bei Typ-2-Diabetikern mit Proteinurie. Und die Stoßrichtung ist natürlich relativ klar. Gibt es eine Verminderung? Und da muss man sagen, da die Studie nur etwa 6 Monate gelaufen ist, war der Endpunkt eben ein Surrogat-Endpunkt mit der Proteinurie. Also gibt es eine Senkung der Proteinurie als Surrogatparameter bei Typ-2-Diabetikern unter der Kombinationsbehandlung mit Finerenone und Empagliflozin. Es liefen mit eine Gruppe, die nur Finerenone bekommen hat, und eine Gruppe, die nur Empagliflozin bekommen hat. Es wurden also 3 Gruppen gebildet. In jeder Gruppe waren etwa 260 Patienten, sodass es insgesamt 800 waren. Das ist so ungefähr die Zusammenfassung der Studie. Wir werden über die Ergebnisse gleich sprechen. Andreas, was würdest du sagen, was ist denn dir aufgefallen bei der Zusammenstellung des Studienkollektivs?
Ja, ich würde gerne noch eine Stufe vorher einsteigen. Die Ergebnisse dieser Studie sind ja eigentlich was, auf was wir gewartet haben. Wir kannten bis jetzt, also es sind veröffentlicht worden, eine Studie mit Finerenone bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, aber einfach im Vergleich zu Placebo.
Mhm. Und Figaro und ja, Fidelio.
Genau, so ist es. Und da war ja unser harter Kritikpunkt, oder ich sag mal das Pech der Substanz, dass in der Zwischenzeit zahlreiche Studien mit SGLT2-Inhibitoren erschienen waren, die ja sozusagen ehrlich gesagt zu so einer Art erster Standardtherapie dann geworden sind bei Patienten mit Proteinurie, und man immer so schlecht einschätzen konnte. Es gab keinen direkten Vergleich jetzt mit den Ergebnissen mit Finerenone. Das heißt, eigentlich fanden wir das ja ganz cool, dass jetzt eine Studie erscheint, bei der jetzt sozusagen Patienten, wo wir sozusagen beide unterschiedlichen Substanzklassen plus in der Kombination getestet haben. Also ich habe erst im ersten Moment gedacht, oh cool, jetzt haben wir endlich Gewissheit.
Gewissheit, ein großes Wort. Wir können ja kurz mal vorstellen, was da so für Leute drin waren. Das mittlere Alter war so um die 65 bis 67. Ein Schwachpunkt, es waren 75% Männer in der Studie und nur 25% Frauen. Das fiel schon mal auf.
Das fällt auf, und das macht es dann ja insgesamt bei der kleinen Anzahl in den, also die 800 Patientinnen und Patienten, die sich auf 3 Gruppen verteilt haben, du hast schon gezählt, es sind so um die 260 pro Gruppe. Das ist natürlich dann, gerade dann ist es krass, weil man dann für die Gruppe der Frauen viel, viel schlechter Aussagen treffen kann.
Ja, genau. Wir hatten das Gefühl, dass das Studienkollektiv insgesamt relativ gesund war für Typ-2-Diabetiker mit Proteinurie. Also die Proteinurie ist relativ klein. Die haben gemessen den Albumin-Kreatinin-Ratio, also ACR, und die war 579 gemittelt über alle Gruppen. Und die Clearance, die Glomerulfiltrationsrate, war 54. Also das im Mittel, nicht? Also das war eine knappe Niereninsuffizienz. Muss man sagen, also dolle nierenkrank waren die nicht. Und der Blutdruck war perfekt, mit systolisch 135. Es war allerdings auch so, dass es ein Studienerfordernis war, dass alle auf einem ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker sein mussten. Und das haben auch fast alle geschafft. Ich glaube, es waren 99,7 oder irgendwie so Prozent.
Das ist ja, glaube ich, auch fair, das so zu machen. Ne? Ja. Also wenn da jetzt Patienten drin wären, ein Drittel Patienten ohne einen Renin-Angiotensin-Blocker, dann würde man sofort den Vorwurf aus der Tasche ziehen, dass die Standardtherapie, die Basistherapie nicht funktioniert hätte.
Das ist einfach die Standardtherapie, die über viele Jahre ja jetzt schon etabliert ist. Ne?
Man kann vielleicht noch von diabetologischer Seite sagen, dass die exzellent eingestellt waren. Also die hatten ein HbA1c von 7,1 im Mittel und waren mit dem Body Mass Index bei 29. Also tendenziell nicht so stark übergewichtige, sehr gut vom Diabetes eingestellte Menschen mit Typ-2-Diabetes mit sehr gut eingestelltem Blutdruck.
Ja. Was wir nicht genannt bekommen haben, sind die Cholesterinwerte oder LDL-Cholesterin. Ja. Nee, das wird nicht gesagt. Was aber gesagt wird, wird, dass 75%, also 3/4 der Leute auf einem Statin waren. Nicht? Also die Information, die bekommt man tatsächlich.
Hm? Ja, und was auch noch spannend ist und eine Rolle spielt bei der Beurteilung ist, dass ein Viertel der Patienten ungefähr hatten GLP-1-Rezeptoragonisten,
ja,
die ja auch zunehmend zur Frage
ja,
von Wirksamkeit auf die Niere auch in den Fokus rücken.
Ja, da habe ich nachher noch eine spannende Frage an dich, aber die möchte ich dir eher so gegen Ende stellen.
Okay.
Ja? Okay, also das war so ungefähr das Studienkollektiv und die sind dann 180 Tage, also 6 Monate mit entweder der Kombination aus Finerenon und Empagliflozin oder den beiden Einzelsubstanzen behandelt worden und dann ist die Proteinurie gemessen worden.
Ja.
Und ich muss sagen, ich fand diese Studie schwer zu lesen, weil du kriegst überhaupt gar keine absoluten Zahlen,
ja,
sondern sie geben dir alles nur als Prozent und dann als Prozentreduktion gegenüber den Vergleichssubstanzen. Und man hat Schwierigkeiten, also absolute Zahlen kriegt man gar nicht raus, wie viel die, wo dann die Proteinurie war. Man erfährt, dass die maximale Reduktion in der Kombinationsgruppe so um 50% lag und dass das bei den anderen Gruppen weniger war, so knappe 30%.
Da hätte ich ja an dich als Nephrologen gerade die Frage. Also du hast gesagt, die mittlere Eiweißausscheidung war, glaube ich, bei so bei knapp 570, 580.
Genau.
Ist denn für dich 50% Reduktion dann, also wenn ich das ausrechne, kommen wir auf 260, 270.
Ja.
Ist das ein relevanter Unterschied?
Also das ist ja für uns im Rahmen, sag mal, einer kleinen Proteinurie, nennen wir das als Nephrologe. Nee, und das ist eigentlich für uns noch ein Bereich, wo wir denken, das hat noch nicht so dolle Auswirkungen auf die Nierenfunktion.
Okay.
Ich hätte lieber mehr Leute da drin gehabt, die eine Proteinurie von 3 Gramm oder so gehabt hätten. Dann wüsste ich, okay, die sind schwerer krank und da ist eine Halbierung der Proteinurie ist da, sag mal, viel wertvoller als in dem Bereich, von dem wir hier sprechen.
Okay.
Dann ist etwas gemacht worden, wo ich nicht ganz sicher bin, was dein Eindruck war. Dann haben sie die Medikation nach 180 Tagen abgesetzt und haben nach 210 Tagen nochmal gemessen.
Ja.
Und man sieht, dass die Proteinurie wieder ansteigt. Wozu ist das gemacht worden? Ich meine, dass das dann wieder ansteigt, wenn ich die Medikation wegnehme, ich glaube, das ist doch irgendwie selbsterklärend.
Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich habe überlegt, also was sie auch gucken, sie gucken ja sehr noch nach Sicherheitsdaten. Das heißt, sie haben, glaube ich, gefürchtet irgendwie Hyperkaliämien. Und ich weiß nicht, ob sie gucken wollten, ob der Anstieg vom Kalium, der ja da war, aber ich glaube statistisch nicht signifikant, ob sich das wieder normalisiert. Ich finde auch, das hat die Interpretation zumindest nicht leichter gemacht.
Ja. Ne? Wo du gerade statistisch signifikant sagst, ich habe in der ganzen Arbeit keinen einzigen P-Wert gefunden.
Ich auch nicht. Ich habe ja händeringend nach einer Tabelle gesucht, wo sozusagen zumindest die relativen Risikoreduktionen drin standen, weil dann wollte ich den Taschenrechner anwerfen, um daraus die absolute Risikoreduktion zu finden. Und das habe ich nicht gefunden. Es gibt es gibt irgendwo die Angabe, dass die Unterschiede statistisch signifikant sind. Aber das, was wir uns ja erwarten würden zwischen den unterschiedlichen Gruppen, ob die Kombination, ob es da Unterschiede gibt, dazu steht in der Arbeit nichts drin.
Oh ja. Ich hätte gedacht, wir haben bestimmte wissenschaftliche Kriterien, die eine Arbeit wertvoller oder nicht so wertvoll machen und dass, sag mal, statistische Signifikanz und P-Werte mittlerweile Standard sind.
Ja, am liebsten hätten wir ja, dass immer überall auch gleich absolute Risikoreduktion
dabei sind, genau.
Aber hier, also aus diesen Angaben fand ich es total schwer, auch für mich als nun Nicht-Nephrologen irgendwie abzuschätzen, wie groß ist denn der Effekt? Deswegen auch die Frage eben ja an dich, ob das für dich ein großer Unterschied ist.
Und dann möchte ich auf einen Punkt kommen, der für mich diese ganze Arbeit in Frage stellt. Und der ist, es kommt in der kombinierten Gruppe zu einer Blutdrucksenkung von knapp 8 mm Hg.
Mhm.
Also der Ausgangswert ist 135 systolisch. Das geht um 8 runter. Das heißt, die sind dann so bei 127 systolischer Blutdruck. In den beiden anderen Gruppen mit den Einzelsubstanzen geht der Blutdruck um etwa 3,5 mm Hg runter.
Mhm.
Also ich sag mal ketzerisch, das ist für mich eine Blutdruckstudie.
Ich finde, das ist gar nicht ketzerisch, sondern ich glaube, man muss sich doch die Frage stellen, oder die Frage, die mir entstanden ist beim Lesen dieser Arbeit, ist denn dieser Effekt, der gemessen wird, also auch in den beiden Einzelsubstanzen reduziert sich ja ein bisschen die Proteinausscheidung, nur nicht so ausgeprägt wie in der Kombination.
Mhm.
Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das denn ein Effekt der Substanz oder ist es ein Effekt des Blutdrucks?
Genau.
Also hätte man sozusagen einer anderen nochmal den Blutdruck, schon bei guten Ausgangsblutdruckwerten, den Blutdruck noch weiter gesenkt, hätte das vielleicht auch mit einer anderen Substanz geklappt, die vielleicht ja sogar günstiger wäre.
Also wir denken natürlich an die Kombination von einem Rastblocker vielleicht mit Spironolacton oder so. Ja. Das hätten wir uns natürlich gewünscht, dass das als eine weitere Gruppe mitgeführt worden wäre. Nicht, weil mal bevor Finerenone das Licht der Welt erblickt hat, haben wir ja so mit Spironolacton die Proteinurie reduziert, was auch sehr, sehr gut geht. Ja, das Kaliumrisiko ist vielleicht ein bisschen höher, aber man kann auch mit der Substanz nicht, und die ist auch noch ein sehr guter Blutdrucksenker im Gegensatz zu Finerenone. Finerenone hat ja in den genannten Mozart-Studien nur den Blutdruck gering reduziert.
Als Beethoven, ne? Fidelio?
Fidelio? Oh Gott.
Entschuldigung, da muss ich als Hobbymusiker einmal gehen.
Ich bin Kulturbanause.
Bist du überhaupt nicht. Ich sag mal, was mich noch viel mehr an der Arbeit stört, ist, also du hast gesagt, es wird ein Surrogatparameter gemessen mit der Eiweißausscheidung. Mhm. Das, was uns ja eigentlich interessiert, und das fand ich ja beeindruckend an den großen Studiendaten zu zum Beispiel Empagliflozin, aber bei Dapagliflozin war es
genauso.
In den CKD-Studien ganz genauso, dass wir so einen Effekt sehen, den wir auf den Verlauf von der Nierenfunktion, den wir ja von ACE-Hämmern schon kennen. Also am Anfang geht die Nierenfunktion einmal deutlich schneller runter als normal und dann steigt sie aber langsamer an. Und
das würde ich andersrum sagen, dann ist sozusagen der Verfall der Nierenfunktion ist langsamer als in der Kontrollgruppe.
Perfekt, danke.
Aber so. Völlig richtig, ne, da verhalten sich ACE-Hämmer und SGLT2-Inhibitoren gleich, nicht? Die machen sozusagen beide das Gleiche, also das ist ja letztendlich Ausdruck der intraglomerulären Druckentlastung. Dass es dann eben darüber kommt, auch zu einer geringeren Proteinurie, aber die Nierenleistung fällt etwas.
Genau, und die haben hier in dieser Studie, nun ist die auch sehr kurz, mit 180 Tagen, haben sie die Nierenfunktion als ein Safety-Endpoint angeguckt und betrachtet, weil sie irgendwie gucken wollten, dass es nicht zu einem kritischen Abfall der Nierenfunktion kommt. Aber das ist ja, also, dass da jetzt ein bisschen weniger Eiweiß im Urin ist, ist ja ehrlich gesagt kein patientenrelevanter Endpunkt.
Nein, das hilft uns gar nicht weiter.
Nee.
Und das eben auch noch, ne, im Hinblick auf einen niedrigeren Blutdruck, wo man eben nicht genau sagen kann, ist es ein Substanzeffekt oder ist es ein Blutdruckeffekt.
Vielleicht kann man an der Stelle einmal darauf hinweisen, dass wir ja sozusagen mit dieser Betrachtungsweise der Studie sind wir nicht ganz alleine. Im New England Journal ist zu der Arbeit ein Editorial erschienen von zwei, ich glaube, italienischen Kollegen.
Genau.
Was schreiben die denn, Ingo?
Zunächst wird die Studie sehr freundlich beurteilt und man denkt irgendwie, wann kommen denn eigentlich so die Pferdefüße? Und dann kommen sie aber nach und nach, kommen sie eben auf die Schwächen, nicht, dass eben zum Beispiel der Frauenanteil viel zu gering ist, nicht, und dass eben der Blutdruck unterschiedlich war, deutlich unterschiedlich war in den verschiedenen Gruppen. Das wird schon gesagt. Ob es ein reiner Blutdruckeffekt, also sag mal, was ich so ketzerisch auf die Spitze getrieben habe und gesagt habe, für mich ist das eine Blutdruckstudie, das sagen sie nicht. Also so weit gehen sie nicht.
Ja, die müssen ja auch irgendwas noch für uns übrig lassen, dass wir das pointiert. Die wollen ja auch vielleicht wieder mal was im New England Journal schreiben.
Gab es schwerwiegende Adverse Events? Geschrieben wird ja, dass eigentlich das in allen Armen gleich gewesen sei und dass es keine schwerwiegenden Adverse Events gegeben. Sag mal, so Kleinigkeiten fallen ja schon auf, nicht? Also es sind natürlich ein Abfall der Nierenfunktion um über 30%, kommt in der Kombinationsbehandlung bei etwas über 6% der Leuten vor und in den beiden anderen bei Finerenone bei 3,8 und in der Empagliflozin kommt das ja fast gar nicht vor, nicht? Also das ist 1%, nicht? Also wenn man das umrechnet, dann muss man sagen, jeder 15. hat in der Kombinationsgruppe einen deutlichen Abfall der Nierenfunktion.
Aber auch da in der Tabelle wieder eindrucksvoll, kein einziger P-Wert.
Kein einziger P-Wert.
Ja, auch wenn das alles nicht signifikant ist im Unterschied. Also man wundert sich, ich habe mich gewundert, dass da das nicht drinsteht, weil das wäre in der Tabelle mit absoluten Zahlen von Ereignissen, wo man dann ja auch hätte rechnen können.
Rechnen können, genau.
Also das hätte einen ja schon irgendwie interessiert.
Ja. Und dann wollte ich dir noch eine Frage stellen. Beim Lesen ist mir so aufgefallen oder in den Kopf gekommen. Wir sind ja beide auch große Fans von der Steno-2-Studie, wo ja auch schon so ein multimodaler Ansatz gewählt worden ist, um Typ-2-Diabetiker mit einer Proteinurie zu behandeln. Denkst du, dass ihr bald von den Fabulous Five sprechen werdet? Also,
was wäre das fünfte?
Naja, also wir sagen ja Fabulous Four bei der Behandlung der Herzinsuffizienz. Ne? Und wenn ich so durchgucke, dann ist ja bei der Behandlung von Typ 2 Diabetiker mit Proteinurie, wird ja empfohlen, also ACE-Hämmer, Angiotensin-Rezeptorblocker ist sozusagen die Basis. Ne? Dann ist ja jetzt SGLT2-Hämmer, ist ja gesetzt.
Ja. Ne?
Dann muss man sagen, nach dieser Studie würde sich ja insbesondere die Firma Bayer wünschen, dass auch Finerenone dazugehören würde. Dann ja Statine, muss man sagen. Und was sagst du zu GLP-1-Rezeptoragonisten? Nicht, das wären für mich die Fabulous Five. Ne? Wird es irgendwann so sein, dass ihr sozusagen empfohlen bekommen werdet von euren Fachgesellschaften, dass ihr bei Risikopatienten mit hohem kardiovaskulären Risiko alle fünf einsetzen sollt? Was meinst du?
Die Frage ist, wer das treiben wird. Vorstellen kann ich mir das durchaus. Aber diese Arbeit, von der ich sozusagen, als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich gesagt so, jep,
ja.
Jetzt, ne, oh, spannende Arbeit, sofort angucken, in der Mittagspause einmal reinschauen. Endlich wird uns diese Frage beantwortet, weil
wir haben Gewissheit, ne? Wir haben
endlich haben wir Gewissheit,
dass wir da was Gutes tun, wenn wir den Leuten das geben.
Und damit muss man ja mal sagen, das ist jetzt ich bin komplett enttäuscht davon.
Ja.
Das macht für mich keinen Unterschied. Ich sehe jetzt immer noch keinen Grund dafür, dass sie ja jetzt irgendwie eine Renone aus der Tasche ziehen zu müssen. Also das eigentliche Problem der Arbeit, hätte ich jetzt was gesagt, die Patienten sind viel zu gesund oder zu gut behandelt.
Hm.
Ja, auch das wäre eine Frage. Hast du Informationen darüber gefunden, wie viele Antihypertensiva eingesetzt worden sind?
Nein, die gibt es nicht.
Nee, gibt es nämlich auch nicht. Ne? Also deswegen, das würde ein Jahr, also das sind Patienten mit gut eingestelltem Blutdruck und dann einer geringen Proteinurie. Das sind ja eigentlich nicht die Patienten, über die ich mir die ganz großen Sorgen mache.
Genau.
Das ist eine andere Patientengruppe und also insofern finde ich, ist diese Studie, ändert für mich nichts daran, sozusagen jetzt diese Substanz stärker einzusetzen als vorher.
Ja, vor allen Dingen nicht. Also drei Viertel kriegen ein Statin, ein Viertel kriegt einen GLP-1-Rezeptoragonisten.
Ja.
Also die sind ja schon, muss man sagen, die sind ja schon hervorragend behandelt. Nicht? Also meine Vorhersage wäre, dass du wahrscheinlich, sag mal, da schon eine wesentliche Reduktion kardiovaskulärer Endpunkte erreicht hast. Nicht? Und dass, wenn sie tatsächlich auf Verfall der Nierenfunktion und kardiovaskuläre Endpunkte untersucht hätten, dass die Gruppen nicht unterschiedlich gewesen wären, wäre meine Vorhersage.
Das ist auch meine Vorhersage.
Ja. Ne?
Deswegen, das haben wir ja schon mehrfach auch hier besprochen, je höher das Risiko, desto stärker der Effekt.
Genau.
Und das glaube ich auch, das wäre hier nicht passiert.
Ja.
Ich glaube, eine ganz spannende Frage, wenn wir kurz noch auf die GLP-1-Rezeptoragonisten kommen, wird ja sein, dass die ersten Substanzen davon in Bälde, also in absehbarer Zeit, werden die generisch werden.
Mhm.
Und dann wird die ganz spannende Frage sein, was passiert mit den Preisen? Und ist das dann vielleicht eine Substanzklasse, die man breiter einsetzen kann, als man sie aktuell einsetzen kann?
Mhm.
Das könnte nochmal einen Unterschied machen. Aber also wie gesagt, die Patientengruppe hier ist nicht die, um die ich mir in meiner täglichen Arbeit die größeren Sorgen mache.
Du hast dich noch so ein bisschen gedrückt darum, ob wir bald von den Fabulous Five sprechen werden.
Das glaube ich nicht.
Also ob du denkst, dass die kardiovaskulären und renalen Hochrisikopatienten unter den Typ-2-Diabetikern, dass die mit diesen fünf behandelt werden sollten. Meinst du nicht, dass die Fachgesellschaften irgendwann damit rausrücken werden?
Die Leitlinien sind ja, ich arbeite ja daran mit bei der Typ-2-Leitlinie, sind ja evidenzbasiert und dafür sehe ich im Moment noch nicht ausreichend Evidenz, dass man das empfiehlt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, diesen Begriff, du sagst jetzt Fabulous Four, ich kenne sie mal als Fantastic Five, genau, Fabulous Five, Fantastic Five, das hat ja aus meiner Sicht, hat das zu großen, also in meinem Leben führt es, nicht in meinem persönlichen Leben, aber bei etlichen Patienten zu großen Problemen. Also ich erlebe Patienten, die mit einer milden Herzinsuffizienz ins Krankenhaus kommen, bisher fast gar keine Medikation hatten und die kommen plötzlich mit so einer Fünffachkombination raus und haben einen Blutdruck, mit dem sie morgens nicht mehr aus dem Bett kommen. Ja, das ist, also wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass irgendwie sexy Begriffe, die irgendwie so ein Sexappeal haben, auch bei Krankheitsnamen, dass die dazu führen, dass das völlig unreflektiert oder häufig unreflektiert einfach den Patienten ganz viele Substanzen auf einmal gegeben werden. Deswegen hoffe ich sehr, dass so ein Begriff in der Diabetologie jetzt mit Fabulous Five für die Diabetologie nicht kommt.
Okay, ich bin mal gespannt. Die Zukunft wird uns das zeigen. Eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, ist, die haben in der Arbeit, stellen die sich ja vor, dass auch diese beiden Substanzen gleichzeitig gegeben werden. Mhm. Also anders als ich mich im Moment als Nephrologe verhalte, dass ich die Proteinurie titriere, dass ich sozusagen eine Substanz, dann die nächste Substanz und dann versuche, die Proteinurie so weit wie möglich zu drücken in einen Zielbereich, den ich für unbedenklich halte, also zum Beispiel unter 500 Milligramm pro Tag. Nee, hier ist war das Ziel, beide Substanzen gleichzeitig einzusetzen, initial gleich sofort beide. Mhm. Weiß nicht, ob es irgendwann eine Kombinationspille geben wird oder man die als Geschwister betrachten soll, was damit beabsichtigt worden ist. Nicht, aber es ist ähnlich wie, was du erzählt hast von der Herzinsuffizienztherapie, wo sie ja jetzt auch alles auf einmal kriegen soll. Da ist man ja weggegangen von den nach und nach einführen eines an, um eben zu gucken, wo man mit dem Blutdruck landet. Nicht, das ist hier auch sofort sozusagen.
Ja, aber da würde ich natürlich auch die Absicht dahinter vermuten. Du siehst in der Arbeit, dass also Empagliflozin und Finerenon alleine gegeben haben ziemlich exakte Effekte. Also die Kurven liegen fast aufeinander, die sind fast gleich. Gleich,
genau.
So, und wenn du diese neue, und wenn du die, ich glaube, Empagliflozin kennen wir jetzt alle sehr gut, ein großer Teil von Kolleginnen und Kollegen setzt die Substanz regelmäßig ein, Nephrologen, Kardiologen, Diabetologen, Hausärztinnen und Hausärzte, das ist eine Substanz, die wir gut kennen.
Ja.
Finerenone ist so,
ja.
Kenne ich nicht gut. Mhm. Und ich glaube, es geht hier um Argumente, früh dann Finerenone mit reinzunehmen. Ich glaube, dass das nicht nur von wissenschaftlicher Erkenntnis getrieben ist.
Ja, und auch da muss man sagen, hilft es einem ja gar nicht, ne, das dann zu wissen, okay, nach 6 Monaten ist die Proteinurie irgendwie um 50% reduziert. Das hilft mir gar nicht. Ne. Ich finde immer noch, dass der Ansatz, dass ich sage, ich habe ein Ziel, auf das ich die Proteinurie senken möchte und ich mache das stufenweise. Ob ich 6 Monate länger brauche, die Proteinurie zu senken, das hat für den Patienten keinen Unterschied, ob er das sofort kriegt, das Zeug, oder eben fraktioniert. Ne.
Aber dann stelle ich dir doch am Abschluss nochmal eine Gretchen, zum Ende nochmal eine Gretchenfrage.
Ja.
Wenn du denn jetzt in dieser Situation bist, du hast einen Patienten, der mit einer Proteinurie und du hast ihm zum Beispiel, der hat schon einen ACE-Hemmer, der hat schon jetzt einen SGLT2-Inhibitor und die Proteinurie ist immer noch so, dass du sagst, da ist noch ein Wert, unter den ich will. Greifst du denn dann zu Finerenon oder greifst du zu Spironolacton?
Also im Moment mache ich es so, dass wenn der Blutdruck noch nicht gut ist, und da ist mein Ziel, ich halte mich so ein bisschen an Steno 2, da war der Blutdruck so etwas über 130, 132, glaube ich, war der bei dem, wenn der Blutdruck noch nicht gut ist, nehme ich Spironolacton und nicht Kerendia, also Finerenone. Ich weiß, dass, sagen wir mal, ich bin mir Mozart und Beethoven bewusst, aber ich habe, sagen wir, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung mit Spironolacton. Es gibt auch darüber nicht so große Studien, aber kleinere Untersuchungen, dass auch das nephroprotektiv ist. Und ich halte es für den viel besseren Blutdrucksenker. Ich weiß, welche Senkung der Proteinurie ich bekomme. Das ist mehr als unter Finerenone. Und ich würde sogar, wenn das dann mit dem Kalium nicht klappt, gebe ich den Patienten zum Beispiel Nionentauscher,
ja.
Also Oldschool Resonium oder jetzt modern Lokelma oder so, nicht, um mit dem Kalium klarzukommen. Nur wenn der Blutdruck wirklich schon gut ist, dann nehme ich tatsächlich Finerenone. Aber ich habe jetzt, weißt du, ich habe über Jahrzehnte Erfahrung mit Spironolacton und wie viel Finerenone-Patienten habe ich jetzt? 20 oder so vielleicht?
Das wäre ja vielleicht so als allerletzter Ausblick dann nochmal für diese Folge. Eigentlich bräuchten wir würden uns eigentlich ja Studien wünschen mit Spironolacton.
Genau.
Die werden wir nie bekommen, weil kein Hersteller wird das in die Hand nehmen. Eine Substanz, die fast nichts mehr kostet.
Genau.
Aber das ist ja immer meine Hoffnung, dass wir irgendwann in einen Bereich kommen von Versorgungsforschung, wo wir dann aus den Behandlungsdaten unserer Patienten, wir haben gemeinsam ganz viele Patienten, Spironolacton nehme ich sehr gerne, habe ich gut von dir kennengelernt und funktioniert total gut. Und auch wenn man vorsichtig ist mit der Dosis und die Sachen kontrolliert, sicher beim Kalium, das wäre ja total spannend, dazu Daten zu bekommen. Das würden wir uns eigentlich wünschen, ne?
Abschließend können wir sagen, die Studie hat unsere Erwartungen nicht erfüllt.
Ja.
Wir sind abgespeist worden mit einem, sagen wir mal, nicht aussagekräftigen Surrogatparameter. Es gab keine Blutdruckangleichung zwischen den Gruppen, sodass wir nicht sagen können, ob es nicht sogar nur ein Blutdruckeffekt war, den wir da sehen in der Studie, sodass man sagen muss, der Wissenszuwachs ist durch diese Studie gering bis gar nicht, oder?
Dem kann ich nichts hinzufügen.
Okay, ich hoffe, wir haben euch einen Mehrwert da draußen geboten mit der Besprechung dieser Studie. Und wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge, wenn wir wieder einen Fall vorstellen, wieder dabei wärt.
Vielen Dank, Ingo. Das war spannend.
Und tschüss.
Tschüss.